Segelreporter. Podcast Spezial.
Der 22. April 2026 und wir sind heute wieder verbunden mit unseren Seglern in kleinerer Runde, mit unseren Test-Orca-Testseglern, Erfahrungsberichtsseglern. Wir sind eine kleinere Runde. Jochen und Olli Schmidt-Rüband sind heute nicht am Start. Dafür erweitern wir um den Podcasten. Hallo Carsten.
Moin, hi.
Lustigerweise, ich muss jetzt echt umdenken, weil wir haben vorhin festgestellt, ich bin jetzt hier drin in dem System und mein Browser hat Englisch auf Deutsch übersetzt, ohne dass ich das wollte. Und Mike heißt bei mir Mikrofon. Hallo Mike.
Hallo Stefan.
Mike auch am Start. Torben heißt Torben. Und ganz lustig genau. Ist, wenn jemand eine Idee hat, warum Oliver Ochse bei mir Ladevorgang läuft, heißt, das verstehe ich nicht, aber okay. Hallo Olli. Hallo. Olli war lustig gestern, das ist, wenn man mit Seglern einen Podcast macht. Ich habe gestern gesagt, wir essen dabei und dann schrieb Olli, ich bin an Bord. Dann dachte ich, ja, schade, der kann nicht, aber er meinte, dass er dabei ist.
War nicht so
habt ihr,
gebe ich gerne zu.
Habt ihr eure Boote schon alle im Wasser? Olli, du bist immer im Wasser, ne?
Ja.
Mike ist auch immer irgendwie im Wasser.
Genau.
Torben, du?
Ich habe meinen Krantermin am 27. jetzt, am Montag. So langsam sind alle Arbeiten abgeschlossen und dann geht's wieder los.
Genau. Und Carsten hat es immer nur im Wasser, wenn das reinschubst, sagt
er. Genau.
Mit kleinen. Und bei mir dauert es noch ein bisschen. Carsten, erzähl mal, weil du letztes Jahr nicht dabei warst. Du hast ja schön in Kanada rumflaniert. Du hast Orca letztes Jahr zum ersten Mal benutzt, ne?
Richtig, genau.
Und zwar so als wie soll man das sagen, so in Spionennutzung oder in Kontrollnutzung, Blockwartnutzung.
Ja, stimmt, hatte ich ja schon erzählt. Wir haben eine schöne Tour vor der Normandie gemacht und mit dem Schiff vom Freund, der hat ein wunderschönes Schiff, eine JPK 38, hat er quasi überführt von, ich glaube, von Lorient Richtung Schlei. Das liegt, glaube ich, in Schleswig jetzt. Und ja, sind wir eine Woche mitgesegelt. Und das war immer, die sind jetzt auch nicht so oft in der Strömung gesegelt. Insofern waren das dann schon so ein paar Situationen. Und gerade so Turnplaner ja doch ein bisschen schwieriger. Und die beiden können das natürlich irgendwie sehr gut. Mein bester Freund mit seiner Frau und also sehr gut befreundetes Paar. Und ich war mit meiner Frau mit dabei. Und dann sind die natürlich, haben auch Turnplanung das selbst vorgegeben in dem ganzen, jeweils morgens und abends. Es wurde natürlich viel drüber geredet, weil die Strömung war, ist für mich jetzt auch neu. Und dann haben sie natürlich ihre Systeme, die da vorgefertigt sind auf der JPK. Also ist ja schon dann, wer das kennt, ist ja schon, sag ich mal, so ein downgegradeter Imoca, also schon mit allem drum und dran und viel Autopilot-Segelei eigentlich auch. Aber die haben eben ihre Systeme da laufen lassen und ich habe immer heimlich dann quasi meinen Orca mitlaufen lassen und geguckt, wo der einen eben so hinroutet. Und das fand ich tatsächlich ganz spannend. Also ich wollte ja nicht irgendwie meinen Input geben, weil ich ja halt auch noch nicht der Skipper war. Aber das deckte sich nicht immer, aber ich fand eben ganz mega spannend. Klar, du musst ja immer gucken, wann sind die Häfen offen, wann kannst du im Grunde losfahren, wo steht die Ebbe und Flut und ist ein Hafen überhaupt befahrbar und ne, auch welchen, ja rein taktisch, also Cruising-taktisch, wenn wir sind doch ein paar Mal auch gegen den Wind, wo fährst du jetzt erst hin, wann setzt du die Wende? Ja, und das fand ich schon das sehr komfortabel, das einfach vorgegeben zu bekommen, im gewissen Rahmen und dann auch zu checken. Wir haben es dann übereinander gelegt. Im Nachhinein, ich habe immer gesagt, ja, der Orca sagt jetzt, aber eigentlich müssten wir wenden. Und ja, im Endeffekt habe ich es nicht wirklich 1:1 dann getestet, was jetzt besser ist. So, aber
weil die haben was benutzt zum
Routen? Ja, was ist denn das? Ist das dann B und G? Kann das sein? Also das ist dann eher die Systeme, die sie dann haben, die Hardware, die sie da drauflaufen. Aber ich glaube, er hat richtig Adrena laufen lassen. Das ist ja dieses Profi-Ding. Aber
das wird sicher Adrena gewesen sein. Die Franzosen machen viel mit Adrena.
Genau, genau. Aber ich glaube, dafür brauchst du ja aber dann, es wird jetzt nicht so eine Boris-Herrmann-Version gewesen sein, dass sie das voll regattamäßig, ich weiß nicht, ob es auch was Abgespecktes gibt, wie auch immer. Also ich glaube, aber auch teilweise mit ganz stumpf mit Navionics und so und dann übers Handy parallel laufen. Wo fahren, also wir haben im Grunde zwei, drei Systeme nebeneinander laufen lassen, weil das für die im Grunde ja auch neu war. Und ja, das war ja sehr komfortabel. Und kam doch, ja, kam Unterschiede bei raus, aber ich kann nicht sagen, irgendeins, das war am Ende jetzt besser oder schlechter oder so.
Ja. Aber dieses Jahr bist du am Chartern dabei und oder nutzt es auch bei der Contender-Weltmeisterschaft?
Nee, genau, da haben wir unser eigenes System. Nee, genau, dieses Jahr haben wir ja so eine X102 geschartert in ja für zwei Wochen Burg Tiefen heißt das, ne? Auf Fehmarn. Und
gibt's beides.
Beides, ne? Genau, sagt mir das. Ich habe jetzt gerade überlegt.
Hoffentlich fährst du zum Richtigen.
Ja. Und da fahren wir also dänische Südsee lang und dann, klar, da werde ich es auf jeden Fall mich drauf verlassen und es bin gespannt.
Ich habe vor kurzem gab es dieses neue Update. Weil du jetzt in so einem Strömungsrevier warst, da habe ich noch an meine Tour nach London gedacht. Da hätte ich mich drüber gefreut, wenn es das damals schon gegeben hätte mit dieser Aimline. Erstmal ist diese Peillinie ist jetzt größer zu erkennen, was ich gut finde. Also die ist, glaube ich, dicker und länger. Mhm. Und es gibt eine zweite, also es gibt zwei Linien, die du anschalten kannst. Einmal praktisch Boatheading, also da, wo dein Boot hinzeigt und dann Kurs über Grund. Und dann hast du praktisch so deinen Vorhaltewinkel, den du siehst. Und wenn ich dran denke, in Ramsgate zum Beispiel, da sind wir reingefahren und da hatten wir so viel Strömung von der Seite, dass ich das Boot praktisch, das zeigte nördlich der Themse, als wir da reingefahren sind. Also wir sind echt mit 45 Grad in diesen Hafen reingefahren. Du musst so vorhalten. Und das macht einen echt unsicher. Damals haben wir noch mit Navionics navigiert, da hast du natürlich kein Wetterrouting, da fährst du halt diese Linie hinterher, also man ist in so einem Tonnenstrich, da brauchst du das ja auch gar nicht mehr, aber dann siehst du halt immer nur, dass deine ausrichtende Linie irgendwie so komisch wandert und dreht. Das finde ich irgendwie ganz cool, dass sie jetzt so ein, wir nennen die das Grab Angle, dass du den hast, habe ich mir gedacht, das wäre ganz cool. Und dann ist mir ja gerade, muss man sich in Frankreich auch in den Häfen anmelden per Funk?
Ja, ja, teilweise war das auch, wie gesagt, ich war ja nicht in Charge oder so, aber die haben das durchaus gemacht und du musst halt, wichtig ist halt zu gucken, wann die überhaupt aufhaben und weil da einige eben, kommst halt nicht rein, da sind ja diese Grenzen, sag ich mal, wo du einfach dann vor der Wand stehst und zum falschen Zeitpunkt kommst und dann machen die einfach dicht halt, ne? Aber
das ist eher so. Kennt ihr das finde ich, ich weiß gar nicht, gibt es das woanders auch, das fand ich übrigens cool, ich habe bei mein Display jetzt bekommen und Core, also das werde ich alles noch einbauen auf Gisela. Habe wahnsinnig viel getestet und was mir dann aufgefallen ist, ich habe so Turns, die ich gemacht habe, mal so nachgetestet, wie das so vorschlägt. Und da finde ich super, ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon benutzt hat oder braucht, dass du in der Karte, wenn du reinzoomst, dass du die UKW-Kanäle angezeigt kriegst von den betreffenden Stellen. Zum Beispiel hier beim Key Lighthouse siehst du dann irgendwie VHF 67, dann bist du gleich bei, dann weißt du, wo du Key Traffic findest. Finde ich immer ganz cool. Nutzt das jemand von euch?
Nee, habe ich bis jetzt noch nicht. Aber ich habe das hier gerade laufen und versuche das zu finden.
Geh mal Key Lighthouse zum Beispiel, also diese Revierfunk.
Ja, ich bin jetzt genau, über den Leuchtturm.
Ansteuerung Leuchtturm in Porto Cristo hat es nicht so auf Anhieb.
Ich weiß nicht, wo das immer, das wird irgendwo jetzt.
Ach doch, jetzt habe ich es. Ja, genau.
Ja. Steht's. Genau, meistens steht es drin. Also ich weiß, in England stand es auch drin.
Ja, steht, ich hatte es genau über dem. Es steht neben dem Verkehrstrennungsgebiet, ja. Genau. Ja.
Das ist, finde ich, ganz hilfreich. Wir wollten heute mal über das Routing sprechen. Es gibt ja so verschiedene, ich weiß, wenn ich so aus meiner Historie sehe, so mit wie gesagt, früher mit Navionics, weil ich habe mich jetzt gefragt auch, wie würde ich das eigentlich machen? Also wie würde ich jetzt, wenn ich jetzt von A nach B fahre, wie würde ich da eine Route setzen? es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ja zum einen bei Orca, oder ich sag mal, wie ich es früher gemacht habe. Ich habe eigentlich bei Navionics am Anfang mit so Wegpunkten gearbeitet, mir so Punkte dahin das kennt wahrscheinlich jeder, auf dem Display rumgetippt, bis man dann da ist. Und so Wetterrouting gibt es ja nicht. Und bin dann dieser Linie so gut, wie es geht, hinterhergefahren. Das habe ich dann irgendwann sein lassen, habe mir einfach nur diese Nadel hingesetzt, wo ich hin wollte. Diese Peil, diese Messnadel oder wie nennt man die? Ihr wisst, wovon ich spreche. Ja, und da bleibst du ja. Ja, genau. Und da bleibst du ja immer praktisch, also du setzt irgendwo einen Punkt und die Nadel bleibt immer auf dir. Das heißt, wenn du dann irgendwie einen Kreuzkurs hast, dann weißt du immer, also so, wo du hin musst. Und hab mir gar keine Linie mehr gebaut. Die Funktion gibt es bei Orca so nicht. Und ich habe jetzt mal überlegt, also man kann ja zum Beispiel wie beim Autonavi eingeben, Schleimünde, Marstal. Kannst du wirklich die oben eingeben, Marstal, dann findet ihr den Marstalhafen. Oder andere POIs in Marstal, kannst du den aussuchen. Das wäre mir zu auto-ich, also glaube ich, wie das habe ich mal versucht, das geht, aber das würde ich glaube ich nicht machen. Was ich machen würde auf jeden Fall, ist das also immer Segelrouting, Wetterrouting nehmen. Und dann setze ich mir eigentlich, wie ich es immer gemacht habe, mit so Routen den Pin so an die Anschauungszone vorm Fahrwasser, wenn ich irgendwo hinfahre. Dann mache ich immer Mitte Fahrwasser oder bis es zu so einem Tonnenstrich geht und dann fahre ich dem stumpf hinterher. Wie haltet ihr das von der Praxis? Welche Art von Routing nutzt ihr? Fangen wir mal mit Torben an.
Beide Versionen. Also entweder, wie du es beschrieben hast, dass ich mir auch wirklich einen Punkt vor den Hafen setze. Das mache ich ziemlich häufig. Oder auch einfach den Ort eingebe. Und dann auch sage, an welchem Tag ich fahren will, zu welcher Uhrzeit. Und du hast ja gerade schon gesagt, dann hast du halt den Vorteil, du kriegst die Kreuzkurse auch. Ne? Also das wird auf Orca dann ja direkt angezeigt, was eine gute Kreuz wäre oder so. Ne? Das finde ich ja unheimlich praktisch. Genau. Das ist eigentlich so, und wie ich so vorgehe, ja.
Hat sich da irgendwas rausgestellt, was du am liebsten nutzt? Oder wie machst du das? Oder machst du das so nach Lust und Laune?
Nach Lust und Laune, wo ich mich auskenne. Ich meine, manchmal hast du auch Probleme, den Hafen einfach eins zu tippen, weil er in Schwedisch ist oder so und du findest ihn nicht. Und dann ist er auf der Karte einfacher zu finden. Ja, ne, das ist wirklich je nach Situation. Geht aber beides sehr gut.
Habt ihr mal, das habe ich jetzt erst gesehen, diese Umkreissuche, also dass du untersuchen gehen kannst und dann kannst du irgendwie, was so im Umkreis ist und sowas, oder Häfen siehst du dann angezeigt? Das mal ausprobiert? Das fand ich auch ganz lustig. Kannst du dir irgendwie angucken, was in der Nähe ist. Das habe ich so gedacht, das werde ich mal versuchen, wenn man irgendwo, ich habe das früher mal gemacht, wenn ich so mit ganz viel Zeit in der dänischen Südsee, dann bin ich irgendwo hingefahren, habe gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr und gucke, wo irgendwo Masten sind, fahre ich da einfach rein. Da sind ja überall Häfen, aber es ist auch schön, wenn du dann draufklicken kannst und sagst einfach, suche, zeig mal, was im Umkreis ist. Das finde ich irgendwie im Ersten. Olli, wie machst du das so in der Praxis? Was ist so dein Routing?
Ja, ich fahre ja in der Regel hier die Balearen ab und da kenne ich die Häfen. Aber was ich halt da wirklich nutze, und das habe ich ja auch letztendlich gekauft, ist das Wetterrouting. Ich habe halt so ab und an Strecken und das Wetterrouting ist so einfach, dass ich daran einfach super schnell sehe, wann ich losfahre. Ich tippe einfach verschiedene Abfahrtzeiten ein und sehe, einmal brauche ich 8 Stunden, das andere Mal 12 Stunden und das nächste Mal 6 Stunden und dann weiß ich, dass ich eben nicht morgens um 8 losfahren muss, sondern auch noch nett frühstücken kann und erst mittags um 1 losfahre und trotzdem um 19 Uhr da bin. Also das Wetterrouting nutze ich da schon ziemlich viel.
Kommt das denn hin? Also ist deine Erfahrung? Weil das, wie gesagt, mit diesem.
Ja, eigentlich schon. Ich meine, ich nutze viel diese Select from Chart Markierung quasi als Zielpunkt. und setze mir den Pin vor den Hafen.
Ja.
So richtig rein in den Hafen. Ich würde eh bis vor den Hafen fahren und dann gucke ich, oder? Ich meine, wenn da Fahrwassertonnen sind, dann halte ich mich an den Fahrwassertonnen nicht. Und wenn jetzt das Auto-Routing da nicht perfekt ist, fahre ich ja trotzdem nach den Fahrwassertonnen. Eigentlich Common Sense. Also so die Küste entlang, meine typische Strecke ist halt Palma und dann an der Ostküste hoch. Das haut ganz gut hin.
Ja. Aber das ist wahrscheinlich, muss man das so beantworten, wie stimmen die Wettervorhersagen, ne? Weil klar, Hexen kann es natürlich auch, ne, klar, wenn es dann anders kommt, als man denkt. Scrollt ihr durch? Mike, hast du das mal ausprobiert? So, du machst ja auch Wetterrouting wahrscheinlich, ne? So wie ich gesehen
habe. Genau, ja.
Hast du mal, also das finde ich interessant, wenn man jetzt irgendwie da sitzt morgens um 6, die Familie schläft und man sagt, man fahren wir eigentlich los. Man kann ja, habt ihr das mal gesehen, man kann durchscrollen durchs Wetter und sagen, wann was wo ist.
Nee, ich mache das aber so wie Oliver das oder Tom, wer hat es gerade gesagt, dass ich auch einfach die Zeiten dann durchgehe und checke, wann ist es am kürzesten oder am längsten.
Ja.
Manchmal gehe ich auch lange segeln und nicht nur kurz und schnell, ne?
Man kann auch, wenn man auf dieses Wetter klickt, kannst du dich praktisch, wenn du die Route gesetzt hast, dann zeigt er dir das Wetter nur an innerhalb deiner Zeit. Also der zeigt nur von Losfahren bis, also da kommt dann nicht irgendwie die nächsten 3 Tage. Und dann kann man da durchscrollen und sieht praktisch auf der Linie immer gleich, wo man wann ist. Und das
Weiß, was du meinst. Ja, doch, habe ich auch schon gemacht. Genau. Ja.
Radar, nutzt ihr das? Dieses Wetterradar, habt ihr das auch schon mal benutzt?
Mit.
Finde ich auch interessant, dass du draufklicken kannst und Radarmangel. Habt ihr denn, Mike, hast du deine, du hast, was hast du nochmal für ein Boot? Du hast eine Comfortina
32.
32 war das. Du hast wahrscheinlich deine Polardaten, ne? Die hast du irgendwo gekriegt.
Waren die in der Datenbank drin? Die waren da drin und ich habe das einfach angeklickt und schreibe das dann ein. Also ich bin ja jetzt auch noch irgendwie 2- oder 3-mal dann damit unterwegs gewesen, seitdem ich das Ding kalibriert habe und da wirklich drin habe. Und das hat ziemlich gut gestimmt. Also der denkt, ich könnte noch einen Schnuff höher fahren, aber das würde ich jetzt mal meinen alten Segeln zuschreiben, dass das nicht ganz so klappt. Oder meinem Dilettantismus. Aber im Grunde genommen konnte ich da wenden, wo er das auch vorgeschlagen hat. Und das hat alles ziemlich gut gestimmt. Also da kann ich nicht meckern.
Du hast auch ein paar Problemchen gehabt, haben wir mitgekriegt, alle. Da reden wir nachher mal drüber. Torben, hast du deine Polardaten von deiner Elan? Was ist es für eine Elan nochmal?
Eine Elan 350 und die Polardaten waren ja in verschiedenster Ausführung da. Da waren verschiedene Schiffe drin. Und das habe ich mir ausgesucht und das geht auch, das passt. Das ist okay.
Olli, auch deine Polardaten sind auch da?
Ja. Mein Boot ist ja beim ORC gelistet. Ich habe den 2026er Messbrief und die App greift auf die ORC-Datenbank zu.
Ja. Und Carsten, damals hast du auch diese JPK rausgesucht? Dann
Die war dabei drauf, aber gelistet, auch in der Form. Also fand ich schon irre, das ganze, fast alle Bootstypen. Ich meine, glaube, ein Jollenkreuzer da in deiner Version, ist schon spezieller. Ne?
Das habe ich aber rausgefunden, das ist richtig geil gelaufen. Ich hatte natürlich, gibt es einen 20er Jollenkreuzer nicht, vor allem nicht von 1954, aber ich habe ja einen Messbrief und diesen Messbrief habe ich komplett alle Daten in die KI gefüttert und habe dann von der Tabelle von Orca einen Screenshot gemacht und habe gesagt, mach mir mal für diesen Jollenkreuzer ungefähre Polardaten für diese Werte, dass ich das einfach nur übertragen kann. Und dann kam, da war ich total erstaunt, hat mich die KI gefragt, ob ich denn lieber so sportlich segel, was ich denn eigentlich für Segel an Bord habe und ob ich besser allein und sportlich oder so ein bisschen Familiensegel machen möchte. Und dann hat er mir die Tabelle rausgeschmissen, die ich dann übertragen habe. Und da muss ich sagen, das sieht so von den, wenn ich mir das so angucke, ich habe es natürlich noch nie ausprobiert, sieht es gut aus. Also man kann sich da auch so behelfen. Vermutlich ist jetzt der erste Jollenkreuz in der Datenbank drin. Und alle wundern sich, warum der so langsam ist. Weil ich nämlich ohne Spiesegel und ohne, also ich habe eine Fock und klar, mit kleinem Kind, willst du ja keine Rekorde brechen und sowas. Aber das geht, das kann man machen. Sogar, also es ist ein bisschen Arbeit, da muss man sich einmal hinsetzen, aber der hat mir das wirklich so alles rausgeschmissen. Das war wie eine Excel-Tabelle füllen. Das hat eine halbe Stunde gedauert und dann war das gut. Fand ich irgendwie ganz cool. So, ja, Torben wollte was sagen.
Ja, ich finde das System da auch schon beeindruckend. Wir haben jetzt ja über die Wetterdaten gesprochen. Ich war ja letztes Jahr auch in Schweden unterwegs und da hat das auch in den Scheren ganz gut funktioniert. Und man muss mal sagen, ich habe 2,30 Meter Tiefgang, also ich brauchte auch ein bisschen was unter mir.
Stimmt.
Und, muss schon sagen, man guckt zwar zweimal hin und gerade da, wenn die Felsen doch neben dir sind, denkst du, passt das noch? Aber wenn du die Karte vergleichst, das, was er da vorgeschlagen hat und Einheimische da teilweise auch durchfahren, dann passte das. Ne? Also das muss ich auch sagen, selbst so in Scherengebieten war das relativ zuverlässig, muss ich sagen. Ich hatte da keine Probleme gehabt.
Hast du da auch diese Linien drin? Das habe ich in Finnland gesehen, dass du da diese, wo es ja echt unübersichtlich ist, dass du diese, wie heißen sie, übliche Wege, diese normalen...
Recommended diese Track ist drin.
Recommended Tracks, genau. Die sind drin,
genau. Auch in Schweden. Der ist drin gewesen, genau. Obwohl er da auch manchmal Abweichung hatte, wo ich mir denke, oh, spannend, aber war ein guter Vorschlag, weil es war doch eine sehenswerte Landschaft an, die er vorgeschlagen hat, muss ich sagen. Ne? Also, und hat gepasst von der Tiefe her.
Mike, du hattest ein bisschen Probleme, erzähl mal.
Genau, also erstmal will ich sagen, also alles, was ich erlebt habe, ging, das war fast alles, fand im Autorouting statt, sozusagen. Mhm. Und ich wollte auch mal gerade da anknüpfen, weil ihr sagt, ja, den Punkt vor den Hafen legen und so, zu den Problemen komme ich gleich. Es gibt natürlich für alles immer Workarounds. Ich kann natürlich sagen, naja gut, wenn das im Hafen oder aus dem Hafen rein oder raus nicht so gut klappt, dann lege ich ihn eben vor den Hafen. Oder wenn das Ding irgendwo über ein Flach fahren will, gab es dann... Ich mache ja immer solche Videos, hat der eine oder andere vielleicht schon gesehen, gab es dann von irgendwelchen Leuten Kommentare, die haben gesagt, ja, dann musst du halt einfach irgendwie einen halben Meter oder einen Meter auf deinen Tiefgang drauflegen, wenn du dein Boot konfigurierst. Na klar, das kann man alles machen, aber dann kann ich die Route halt auch selbst gleich von Hand machen. Also wenn ich das mit Autorouting nicht kann oder wenn das Ding das nicht kann oder noch nicht kann, dann finde ich, muss man schlicht und ergreifend sagen, das geht im Moment noch nicht, das ist nur ein Vorschlag und dann ist das ja auch okay. Also ich präferiere das halt, also ich lege den Punkt exakt an den Steg, wo ich losfahre, wo mein Boot liegt und an den Steg, wo ich ankommen will. Mhm. Erstmal grundsätzlich. Ich habe das eben nochmal, weil das jemand für Marina Hülsen Schleimünde. Also ich meine, wir reden jetzt alle immer zu über Sachen, da würde wahrscheinlich niemand von uns überhaupt irgendwie dieses Tablet auspacken, aber nur mal so zum Spaß, ich habe hier Navionics und dieses Orca-Ding nebeneinander liegen und wenn du das bei Orca eingibst, der fährt aus der Marina raus, sofort über das erste Flach bei 1,40 Meter irgendwie, hält sich an keinen Tonnenstrich, fährt unter der Brücke in Lindornis irgendwie durch, wo gar keine Öffnung ist und so weiter und so weiter. Und in Schleimünde fährt er dann durch die Hafenmole. Wenn ich das Gleiche irgendwie bei Navionics eingebe, dann ist es haargenau so, wie ich es irgendwie von Hand machen würde. Ne? Also es ist alles richtig. Von so genau so, wie man es
Auto-Routing? Will. Hast du Autorouting gewählt?
Ja klar. Davon, ich rede nur über die Probleme bei Autorouting.
Also aber Segelrouting, also Wetterrouting.
Nee, da habe ich jetzt ein Motorrouting gemacht.
Okay.
Weil ich
okay.
mir einfach mal gesagt habe. Aber das tut gar nichts zur Sache. Also ich habe dies und jenes schon probiert. Ne? Okay, ich habe das auch alles, was ich jetzt sage, habe ich auch an Orca kommuniziert. Mit Screenshots und Bildern und was weiß ich. Und stehe da in engem Kontakt mit denen. So. Und bei all diesen Sachen kamen aber immer mehr Mails auch zu mir, wo Leute gesagt haben, ja, das kenne ich und probiere mal dies aus und das aus und das ist nicht nur Hafen, sondern guck mal hier und jetzt habe ich hier 5 Screenshots von irgendwelchen Verkehrstrennungsgebieten vor Bornholm, wo kreuz und quer irgendwie durchgefahren wird. Es ist also nicht nur, dass er jetzt die ein oder andere Öffnung in irgendeiner Hafenmole oder irgendeinen Eingang nicht kennt. Also es ist schon ein Also wie gesagt, ich sag's nochmal, wir reden von Autorouting. Wenn du das von Hand da eingibst, ist ja, das machen ja wahrscheinlich sowieso die meisten. Oder wenn du erstmal ein Autorouting machst, so mache ich es halt, um das grobe Ganze zu sehen und das dann verfolgst genau und an den Problemstellen das dann von Hand eben wieder änderst, dann ist ja auch alles okay. Aber ja, irgendwie habe ich doch das Gefühl, wenn man sowas anbietet, dann kann es nicht sein, dass mich, wenn ich das einmal anspreche, irgendwie gefühlt 50 Leute anschreiben und sagen, irgendwie stimmt, genau, irgendwie das klappt hier nicht und das klappt da nicht und das klappt nicht nur da nicht, sondern auch da nicht. Und einer schrieb, ich habe 2023 das Problem schon gemeldet und hingeschrieben und es ist immer noch nicht behoben. Also es ist nicht alles nur Gold, was glänzt. Ne? Also ich müsste das ja jetzt ganz groß rausschreien, weil ich habe das Zeug geschenkt bekommen, damit ich das mal in einem Video vorstelle. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, muss man das so sagen, wie es eben ist. Ne? Das heißt ja nicht, dass ich mich nicht freue, wenn ich das Ding da in meinen Mount klemme und ich diese tolle Hardware in der Hand habe und das auch alles außerhalb des Autoroutings, also zwei andere Probleme gab es noch, aber wenn das alles funktioniert, aber trotzdem, finde ich, darf man es auch nicht glorifizieren und sagen, es ist alles das Beste und so. Ne? Also diese Sachen, die ich jetzt angesprochen habe, hat Navionics absolut viel besser gemacht. Und genauso habe ich das auch zu Vettle kommuniziert und der hat auch gesagt, irgendwie keine Sorge, Mike, du gehst uns nicht auf den Geist. Irgendwie mach das weiter und schreib uns das, was die Leute schreiben, damit wir das verbessern können.
Aber hat er was gesagt dazu? Oder hat er irgendwie gesagt, dass er
hat mich da eingebunden? Ja, also kennen wir wäre vielleicht ein bisschen, das hat er so jetzt nicht direkt gesagt. Na, aber hat natürlich gesagt, ja, darf nicht sein und interessant und hat mich da in diese ganzen Prozesse eingebunden, bin da immer im CC, wenn die da irgendwelche Mails hin und her schicken und überall werden irgendwelche Sachen gestartet, wo man da drüber nachdenkt, wo der Fehler liegen könnte. Aber ist halt schlicht und ergreifend zum Zeitpunkt jetzt offensichtlich noch nicht behoben. Ne?
Ist ja übrigens, wollte ich dazu sagen, auch Sinn dieser Podcast-Reihe und dieser Artikelreihe, dass wir das auch ansprechen. Also es soll ja ein Test sein und nicht irgendwie ist alles tippitoppi. Ich fand, du hast mich ja nun auch in CC gesetzt auf die Mails.
Genau.
Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, ich finde die Art, wie sie damit umgehen, gut. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal zu Navionics eine Mail geschrieben hat. Ich ja. Ich bekam keine Antwort. Auch als Journalist nicht. Also ich habe das als Journalist gefragt, da bekam ich gar keine Antwort. Also Support, glaube ich, würdest du sagen, ist der gut oder ist der verbesserungswürdig? Oder?
Also ich würde sagen, der Kontakt ist sehr gut. Ne? Also mit Support verstehe ich ja, man unterstützt mich und die Unterstützung kriege ich eben dann, wenn irgendwelche Sachen verbessert worden sind. Das ist zum Beispiel bei diesem Messlineal irgendwie passiert, was zu Anfang bei mir nicht funktionierte. Das ging sofort, das haben wir irgendwie und dann zwei Tage später bekam ich eine Mail und die meinten, jetzt geht's wieder, dann habe ich es ausprobiert und dann ging es wieder. Also das war super. Bei diesen Problemen jetzt, hopefully arbeitet da jetzt jemand dran und die Mail gibt es dann auch demnächst irgendwann, aber die gab es noch nicht. Dass man auf Anfragen antwortet und das auch, dass man das auch freundlich macht, das finde ich, ist normal und das finde ich auch gut und das machen die auch hervorragend. Also die letzte Mail habe ich wirklich da irgendwie, keine Ahnung, gestern um 14 Uhr hingeschrieben und um 14:02 hat er mir geantwortet. Ne? Also das geht offensichtlich schneller als bei Navionics, hilft aber am Ende eben auch nur dann, wenn das Problem gelöst wird. Ne?
Ja klar, ich meine, das scheint nicht trivial zu sein. Ich hab diese Routen mal nachgemacht, die du bei mir, komischerweise einmal passte es, dann passte es nicht. Es war aber dann, das Ursprungsproblem, können wir ruhig benennen, war Gelting, da ist der an dem Fahrwasser nach Gelting vorbeigefahren. Gut, dieses Problem würde ich jetzt nie, hätte ich nie rausgefunden, weil, wie gesagt, ich habe noch nie den Pin auf den Steg gesetzt, sondern ich setze es immer davor, wenn da eine rot-weiße Tonne steht, nehme ich die und fahre dann dahin, macht man meistens mal ein
Boot. Ja, aber habe ich ja eben was zu gesagt. Das ja, heißt, nee. Workaround, das kann man machen und dann hat man das Problem vielleicht umgangen, aber dann ist trotzdem das softwaretechnisch dieser Bug nicht entfernt worden. Ne?
Genau, nee, sage ich auch gar nichts.
Es geht ja, Navionics kann das ja. Ne? Also warum soll ich jetzt irgendwie was machen, nur damit das irgendwie dann, dass ich das umgehe oder so. Dass das dir nicht aufgefallen wäre, das glaube ich ja. Aber man kann sich auch Situationen vorstellen, was ich immer konstruiert, aber jetzt letztens bin ich irgendwie in Schleimünde losgefahren und da dachte ich, der Nebel, der löst sich schon gleich auf irgendwie. Das tat er dann aber eben doch nicht und dann irgendwie tippst du schnell auf ein Autorouting, um irgendwo hinzukommen oder so und hast genug mit dem Boot zu tun und dem Nebel und dem Wetter und dann fährst du eben auf dieser Linie und auf einmal bist du nicht da, wo du eigentlich vermutetest zu sein. Also ich finde, es sollte funktionieren und wenn es so ist wie jetzt, dann mache ich das eben händisch oder kontrolliere das sehr genau nach, ne? Bevor ich das verwende.
Mich würde mal interessieren, Mike, du hattest ja gesagt, du bist mit denen in Kontakt. Wenn man das jetzt so rein programmiertechnisch sieht, ist das ja, wie kann man das vergleichen, ist eine große Excel-Tabelle, wo ja die ganzen Objekte drin sind, also Tiefenlinie, eine Tonne, eine Hafenwand, Trennungsgebiet. Und das Programm geht dann ja diese Excel-Tabelle durch, wenn es die Route programmiert und muss dann ja in kürzester Zeit durchgehen und sagen, das Objekt kann ich überfahren, das hat die Tiefe, also da sind ja Attribute drin plus die Position, weil ich dann einfach keine Karte habe wie im Auto, Folge einer Straße oder so. Ich muss ja in einem freien Raum quasi das berechnen, deswegen ist das so eine Art Excel-Tabelle, die da im Prinzip hintersteckt. Und natürlich, wenn man sich diese Situation anguckt vom Hafen, Gelting, da ist ja ganz viele Tonnen, viele Tiefenlinien, die Hafenwand und das System muss da durchgehen und wenn das nicht gut beschrieben ist in dieser Excel-Tabelle, dass das eine Hafenwand ist, da kannst du nicht durchfahren, dass das eine Tiefenlinie ist, die musst du einhalten und so, dann kommt es zu diesen Unstimmigkeiten. Kriegst du diese Programmiergeschichte da mit, was da nicht, nicht stimmt? Okay, weil das ist so ein bisschen, um das mal zu erklären. Und natürlich, die Schwierigkeit ist natürlich auch dann immer, man will es ja auch schnell haben. Ne? Du willst ja nicht 5 Stunden im Hafen auf dem Schiff sitzen und warten, bis der Orca das kalkuliert hat. Das kommt auch dazu, dass natürlich je nach Hardware, die sie haben, ich weiß gar nicht, in der Cloud wird es, glaube ich, hier gar nicht berechnet. Das werden die auf der Hardware wahrscheinlich berechnen, also auf deinem Telefon oder deinem Display. Ich weiß gar nicht, ob die es in der Cloud berechnen. Bin ich jetzt am Schwimmen gerade? Weiß ich gerade nicht, aber auf jeden Fall, die Rechenleistung ist natürlich auch dann
du kannst ja auch offline da sein. Ne?
Offline ja auch, genau. Ja. Dann ist das Gerät und dann muss das ja passen, dass du sagst, okay, du willst auch in einer schnellen Geschwindigkeit diese Excel-Tabelle einmal durchrasen, gucken, da ist die Tiefenlinie, da ist dies und das und dann kommt so ein Vorschlag, ne?
Klar, die aber wie gesagt, Navionics kann es ja auch, also genau die gleichen Sachen. Ich habe, wie gesagt, das Abo läuft noch hier. Ich habe die beiden Tablets gerade nebeneinander liegen, auch aktuell jetzt irgendwie. Also wenn ihr mich irgendwas fragt, ich kann sofort die Route auf beiden eingeben. Und keine Ahnung, warum die anderen das nicht können oder noch nicht können oder was da falsch läuft. Ne?
Also da würde ich
sind jetzt nicht nur die drei Häfen, die ich genannt habe. Ne? Also ich habe irgendwie 27 WhatsApp-Nachrichten bekommen und irgendwie hier, ich habe das gerade bei mir auf, hier gibt es 70 Kommentare unter dem Video, wo Leute mir Screenshots von Verkehrstrennungsgebieten, die nicht im 90-Grad-Winkel durchfahren werden. Und so. Also alles Autorouting. Ne? Also nochmal, nicht, dass jetzt irgendjemand sich abgeschreckt fühlt oder so, sobald man die Punkte so eingibt, wie man sie haben möchte, ist natürlich alles vollkommen okay. Aber wenn du sagst, ich fahre an Punkt A los und möchte an Punkt B ankommen, dann passieren dazwischen teilweise merkwürdige Sachen.
Ich glaube teilweise
ganz kurz nur, aber Mike, das kann ich sagen, also Autorouting durch ein Verkehrstrennungsgebiet vom Kanal ging das vor 5 Jahren mit Navionics auch nicht. Das mussten wir händisch machen, weil der ist auch nicht im rechten Winkel durchgefahren.
Und gut, aber ich ist für mich immer so ein bisschen, ja, es gibt irgendein Problem und das konnte irgendein anderer früher auch nicht. Ja, so what?
Nein, ich sag nur.
Aber jetzt schickt mir einer ein Screenshot, wo das eben so ist, wie es nicht sein soll. Wer das irgendwann auch nicht konnte, würde mich jetzt in dem Zusammenhang, zumindest wenn ich dafür Geld für bezahlt hätte, nicht interessieren.
Das finde ich davon unabhängig. Aber zum Beispiel, aus meiner Erfahrung, ich habe zum Beispiel Navionics Auto-Routing fast nie benutzt. Jochen, der wird es jetzt bestätigen, mit dem war ich ja an Bord, der hat es benutzt, wir haben das dann händisch gemacht. Ich habe es nie benutzt und zwar, weil als es rauskam, das war vermutlich ein Anfangsproblem, weil jetzt wird es auch nicht mehr machen, hatte ich das von Sonderborg nach Mommark, sollte ich nördlich von Keines, vom Leuchtfeuer Keines, was relativ schwierig ist, weil das Boot wäre diese Steilküste nicht hochgekommen. da ging das dann auch über Land. Also ich weiß nicht, man wird es ja sehen. Also die arbeiten dran, das weiß ich. Ich habe ja auch die Kommunikation mitgekriegt und der Chef selber sitzt, glaube ich, dran. Wie lange es dauert, wissen sie nicht, aber die sitzen dran, die nehmen das auch ernst. Vielleicht ist es einfach eine Zeitfrage. Mich würde man das sehen, habt ihr das denn?
Zwei Torben? Punkte noch, die ich.
Ja.
Ich würde gerne zwei Punkte einbringen noch im Vergleich. Man muss ja einmal sehen, Navionics ist älter, also sie sind einfach länger da, die Erfahrung ist einfach größer. Und die haben die Daten, also diese Excel-Tabelle, von der ich gerade gesprochen habe, gehört denen. Die zahle ich ja auch. Also ich zahle ja auch für jede Karte, die ich irgendwie kaufe. Das ist ja deren Karte im Prinzip. Das heißt, die Daten, diese Excel-Tabelle, gehören denen selber. Orca kauft die ja ein und haben ja verschiedenste Quellen. Wenn das siehst, woher die überall ihre Quellen haben. Und da kann natürlich auch an der Quelle schon der Fehler drin liegen, dass man sagt, die ist nicht ganz so gut. Ne? Oh. Und da haben die wenig Einfluss drauf. Ne? Das ist natürlich diese Offenheit, die die auf der einen Seite haben, dass ich die ganze Welt quasi als Karte habe, die ich bei dem anderen kaufen muss, ist dann hier natürlich so ein bisschen die Einschränkung bei dem Auto-Routing, weil vielleicht diese Excel-Tabelle im Hintergrund nicht ganz so gut ist, ne? Von den Quellen.
Ja. Klar, also man muss es halt einfach wissen und das sehr genau nachgucken, wenn dieser Vorschlag da ist, ob der passt oder nicht. Ne? Nicht mehr und nicht weniger. Und das andere, da muss man hoffen, dass es eben besser wird. Klar.
Olli, hast du denn auch schon mal sowas bemerkt von solchen Schwierigkeiten?
Also hier nicht. Also alles, was hier rund um Mallorca, die Häfen, bisher nicht. Ich bin aber nicht so viel auf Touren unterwegs. Insofern kann es durchaus sein, dass es auch ein bisschen an mir vorbeigeht. Aber das Revier ist halt auch nicht so wahnsinnig anspruchsvoll wie jetzt irgendwie Dänemark oder da die wie heißt das, dänische Südsee. Hier gibt es so gut wie keine Untiefen und also das Auto-Routing ist wirklich simpel in Bezug auf das Revier.
Torben und du, hast du da irgendwas bemerkt?
Ich hatte es mal. Ich kann jetzt mal nicht den Ort sagen, aber ich hatte das auch mal gehabt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wo. Also klar, ich hatte die Fehler auch gehabt. Verkehrstrennungsgebiet ist ein Klassiker. Das ist nie richtig. Ne? Das ist wirklich so. Häfen, die Orte kann ich dir nicht sagen. Aber klar, ich habe die Fehler auch gehabt. Aber ich gehe die Karte eh mal vorher durch. Ne? Ich meine, man hockt ja abends am Kartentisch oder in der Ecke, plant das im Tablet und geht einmal durch die ganze Route. Ne? Wie gesagt, bei 2,30 Meter Tiefgang gehe ich die auch einmal durch und dann sehe ich ja die Fehler, die dann auftauchen.
Das mache ich natürlich auch. Also wir haben dann, habe das dann hingeschrieben, ich mache jetzt mal eine Route von Gelting nach Wackerballig und dann schrieben welche zurück, ja, wer so blöde ist irgendwie, dass er ein Autorouting von Gelting. Ja. Ich sage, Mensch, Leute, wir kommen im Internet irgendwie Gelting, genau. Nach Wackerballig schubse ich das Schiff, ohne überhaupt irgendwie ein Segel hochzuziehen. Darum geht's doch nicht. Es geht doch einfach darum.
Genau. So,
das ist ja völlig klar. Ich bin ja auch nirgendwo aufgelaufen oder habe auch nicht versucht, durch eine Hafenmole zu fahren. Das sind bloß Sachen, die mir aufgefallen sind. Mehr und nicht weniger. Ne? Also.
Ja. Bei mir macht er, ich habe mal diese Hülsen, also Bonat heißen die jetzt, ne? Habe ich meiner Schlammhunde auch gemacht.
Ja, okay.
Das ist bei mir aber sowieso, dadurch, dass ich nur 80 cm Tiefgang habe, wenn ich das Schwert, also ich habe ja nichts. Ist das...
Fährt er auch über diese 1,40 Meter Stelle direkt?
Mit der Brücke, das ist so...
Wenn du aus der Marina Hülsen rauskommst und dann in Richtung Nordosten losfährst, dann kommt irgendwie nach, was weiß ich, hier einer halben Meile oder ein paar hundert Meter, kommt so eine 1,40 Meter Stelle, südlich von der ersten roten Tonne. Da fährt er bei mir direkt rüber. Und Navionics navigiert zu der roten Tonne, also Navionics navigiert zum Tonnenstrich. Und nach dieser 1,40 Meter Stelle fährt er mich ungefähr irgendwie in 3 Meter Abstand am Ufer vorbei.
Wo es auch bei mir macht er da einen Kreuzschlag jetzt komischerweise. Aber
ich habe da aber eine Motorroute eingebaut.
Ach so, okay.
Insofern ist das jetzt, naja, wie auch immer. Jedenfalls, da gibt es noch Luft nach oben, glaube ich, was das Autorouting
angeht. Na gut, deshalb ist ja gut, dass man darüber spricht. Und wir haben ja, noch... treffen wir uns ja nochmal gucken, ob es irgendwann weg ist. ob das Problem behoben ist. Wir sind da ja nah dran und ist ja interessant. Ich bin mir sicher, dass die es irgendwann beheben werden. Marc, sonst deine Erfahrung so mit dem
Ich habe übrigens noch nicht gedacht. Es gab noch zwei Sachen, die jetzt überhaupt nicht dramatisch sind, aber also auch alles, was ich hier sage, ist auch schon bei Vettler am Tisch. Also ist jetzt nichts Neues. Mhm. Es gibt ja diese Historical Lines, also wo ihr einfach seht, wo ihr längst gefahren seid, wenn die Fahrt schon vorbei ist, sozusagen. Mhm. Und als ich das letzte Mal in Marsholm da in der Motorsitzgewerft ankam, habe ich mir das dann irgendwie zufälligerweise nochmal angesehen. Und an der Stelle, wo ich in Richtung Norden das Fahrwasser verlassen habe, um da zum Motorsitzgewerbe zu kommen, hat diese Historical Line nochmal einen Schlag nach Süden durch Olpenitz über Land, was weiß ich, 2-3 Meilen in Richtung Süden und dann wieder nach Norden gemacht. Die ich natürlich,
das ist aber auch schön da, muss man sagen.
Ja. und dann ging es, es war einfach so ein Zacken drin, der irgendwie da nicht hingehörte.
Das war das eine. Den Orca im Auto, oder?
Nee, das war ja während der Fahrt. Und das andere war, da dachte ich, jetzt gucke ich mir mal dieses Logbuch an, was ja auch nicht uninteressant ist. Und da war bei der gleichen Fahrt war es so, dass da stand, ich sei 780 Meilen gesegelt. Wie gesagt, ich bin nachmittags los und abends angekommen. Also das war schon eine stolze Leistung. Und da konnte man dann sehen, dass der, nachdem ich fertig war, also angelegt hatte, das Ding ausgemacht habe offensichtlich, hat der nochmal schnell einen Schlag nach Norwegen und zurück gemacht. Also da bis zu den Lofoten irgendwo. Und das war natürlich, also interessiert mich ja alles nicht und ich schreibe mein Logbuch auch in irgendeine Kladde, ist mir nur so aufgefallen irgendwie. Und dann habe ich auch mit Vettler darüber gesprochen und habe gefragt, ob ich denn diese Logbucheinträge, wenn sie denn falsch sind, aus welchem Grund auch immer, ob ich es denn korrigieren könnte, so wie ich das bei jeder Lauf-App oder sonst wie was machen kann. Nee, das kann man leider nicht. Ja. Und man kann auch nicht irgendwie sich jetzt, was für mich jetzt eher interessant wäre, zum Beispiel so die kumulierte Meilenzahl für die letzte Woche oder den letzten Monat oder die letzten 10 Jahre oder so anzeigen lassen, sondern man kann sich immer nur irgendeinen Tag raussuchen und gucken, was man da gemacht hat. Insofern ist das für mich jetzt, also da hat er aber auch gesagt, gute Idee, also warum das Ding nach Norwegen gefahren ist und diese Historical Line so nach Süden zeigte, das wusste er nur auch nicht, hatte ich. Ich habe auch Screenshots hingeschickt. Aber das bei dem Logbuch, das fand er dann, glaube ich, auch ein bisschen komisch, dass wenn schon sowas passiert, man das nicht korrigieren kann und man auch nur den jeweiligen Tag sehen kann. Also ich weiß nicht, wie ihr das in euren Logbüchern macht. Ich schreibe da irgendwie, wenn überhaupt, rein, wie viele Meilen ich gesegelt bin. Und addiere die zu den Meilen, die da schon stehen, sodass ich immer weiß, wie viel bin ich schon in meinem Leben oder im letzten Jahr oder so überhaupt schon gesegelt. Und ich dachte, das würde das Ding hergeben. Das tut es aber im Moment offensichtlich noch nicht.
Mein letztes Logbuch. Ja, immer die quasi Tages plotten. Genau. Und da ist auch die Historical Lines, die bleiben auch, ich glaube, es sind 24 Stunden irgendwie sowas, bleiben sie quasi auf dem Bildschirm, wenn du dich nicht bewegst und dann wird es ins Logbuch gespeichert. Irgendwie sowas war da. Und das sind aber dann quasi für die 24 Stunden diese.
Ja.
Und dann kannst du ja wieder drauf zugreifen, ganz normal, das Logbuch für den jeweiligen Tag. Aber es gibt keine Möglichkeit, da jetzt irgendwie von der ganzen Woche oder so das direkt zu bekommen.
Ja, und wenn so ein Fuck up passiert ist, kannst du es halt nicht korrigieren. Du kannst nicht den Tag löschen oder so. Das geht auch nicht. Und dann händisch das Richtige eintragen. Also jedenfalls ist das die Info, die Vettel mir gegeben hat.
Nee, da gibt es keinen Zugriff drauf. Nee.
Genau.
Gibt's keinen Zugriff,
ja. Tage löschen wäre generell schön, finde ich, wenn man das so die Möglichkeit hätte. Aber genau, ist das, kann ich mir das Logbuch so vorstellen? Ich habe es noch nicht ausprobiert, so wie, kennt ihr Google Zeitachse? Da kannst du auch mal durch die Tage scrollen und gucken, wo du warst. Mhm. Wahrscheinlich ist es so, ne?
Das sind nur quasi die mitgeplotteten Daten.
Ja, okay, genau.
Also Speed over Ground, dann Max Speed over Ground, Average Speed over Ground, dann kriegst du deine Speed through Water, Polar Performance, Environment mit Wind, Maximum Turbine Speed und so weiter und dann ein bisschen Strömung. Wobei er die Strömung nimmt er einfach nur aus dem Unterschied zwischen Geschwindigkeit durchs Wasser und Geschwindigkeit über Grund. Hm. Und dann hast du noch eine Batteriespannung, die angezeigt wird. Und das war und du siehst natürlich den Track auf dem Bildschirm in der Karte.
Okay. Sonst, Mike, aber sonst deine Tour? Du warst das erste Mal unterwegs?
Alles super.
Also war das denn in der indischen Südsee auch so? Da hattest du da auch Probleme, oder?
Nee, ich war da gar nicht. Ich war, wie gesagt, ich bin nur in den kleinen Belt ein Stück raufgefahren und in der Schlei ein Stück unterwegs gewesen und da in die Flensburger Förde ein Stück rein. In der Südsee war ich noch gar nicht damit.
Und so Wetter passt bei dir, hat so einigermaßen die Segelroute.
Alles außer diesem Autorouting, was ich gerade beschrieben habe, hatte eigentlich, ich fand es, aber das mag daran liegen, weil ich jetzt sehr lange mit Navionics unterwegs war, dass wenn man jetzt eine fertige Route, also so ein Autorouting hat und denkt, ah, scheiße, hier ist er doch ein bisschen nah am Ufer oder hier möchte ich irgendwie außenrum, dieses Bearbeiten der Route. Das hat dann auch geklappt, ich habe mich doch reingefuchst, fand ich jetzt noch nicht so ganz intuitiv, aber auch das funktioniert und man muss ja mit Sachen auch warm werden, also hättest du mich nach den ersten drei Fahrten, die ich mit Navionics gemacht habe, gefahrt und läuft das gut, hätte ich wahrscheinlich die gleichen Probleme gehabt, insofern das gar nicht so hoch aufhängen, aber so dieses Ding irgendwie, das ist ein tolles Gerät und das ist ich hatte auch in dem Video, falls das einer gesehen hat, irgendwie, das habe ich dann aber nochmal korrigiert in so einem Kommentar, gesagt, das Ding lässt sich nicht gut mit Handschuhen bedienen. Das war, glaube ich, so ein bisschen ein Fehler von mir, weil ich dachte, irgendwo hätte ich gelesen, dass das funktionieren würde. Das war aber nur so, dass man mit Handschuhen natürlich die physischen Knöpfe, die ich hier habe und die ich an vielen anderen Tablets nicht habe, bedienen kann. Und das stimmt natürlich, das ist keine Frage. Aber wenn das Ding jetzt nass ist und du wischst da mit deinem Skihandschuh drauf rum,
Handschuh ist immer schwierig. Ne?
Das haut nicht hin. Ne? Aber so ein nasses Tablet, das habe ich auch zu Hause tatsächlich ziemlich radikal nochmal mit dem Gartenschlauch probiert. Wenn das Wasser da jetzt nicht gerade wie so ein See draufsteht, was es ja nicht tut, wenn das irgendwie so montiert ist, dass man es, also wenn es nicht vor einem liegt und drauf regnet, sondern irgendwie, dann kann man es super gut bedienen und es ist super hell und man kann es auch sehr dunkel stellen. Also das hat alles perfekt funktioniert. Ne? Also wie gesagt, meine Hauptkritik ist wirklich das Autorouting. Ne?
Es ist mir uns eingefallen, ich habe das auch mal mit ein bisschen Feuchtigkeit versucht, hier ausprobiert. Wir haben letztes Mal gesprochen über diesen Pin, wo man ja nicht den Pin setzt, sondern man hat einen Pin in der Mitte und schiebt die Karte. Das finde ich wesentlich angenehmer mit nassen Fingern, weil du nicht so exakt drücken kannst. Und ich glaube, das ist auch die, muss ich mal nachfragen, ob das die Idee dahinter ist, dass du praktisch die Karte verschiebst, weil wenn du die mit zwei Fingern einfach verschiebst, musst du nicht so exakt irgendwo draufdrücken. Wisst ihr, was ich meine? Das klappt irgendwie, glaube ich, ganz gut. Olli, du bei Nässe, in Mallorca regnet es nie, ne?
Naja, ich habe ja meine Erfahrung in Deutschland am Anfang mit dem Tablet gemacht, als ich auf dem Ancora-Yacht-Festival im Regen stand. Und da war ich halt wirklich überrascht, dass ich eben halt dieses Tablet, dass ich das noch bedienen konnte mit Regentropfen da drauf. Also das hat mich total überrascht. Und manchmal regnet es ja doch, ja. Naja, aber im Moment nicht mehr.
Torben, hast du dich schon mit den neuen Updates beschäftigt, irgendwie, die es da gab, jetzt dieses Spring-Update?
Nee, mit den neuen Updates noch nicht. Zum Regen würde ich nochmal gerne eins sagen. Vielleicht sind die auch einige, die Orca mal am Anfang noch getestet haben. Da lief das noch nicht so gut. Also ich hatte die Erfahrung gehabt damals, du bist im Regen gesegelt und da plätschert es auf das Tablet drauf. Du hast es auch gesperrt, also ich habe es dann immer und gelockt und trotzdem hat er dann irgendwas abgeändert. Also er hat trotz Lockfunktion durch die Regentropfen, die draufgefallen sind, etwas abgeändert. Das haben sie deutlich verbessert. Also diese Regenfestigkeit und Bedienbarkeit im Regen war am Anfang wirklich nicht so gut. Das muss ich sagen. Falls da jetzt einer ist, der auch das mal getestet hat, das ist deutlich verbessert alles. Ja.
Und das ist auch so eine Gewöhnungssache, finde ich, dass du, man denkt bei einem Tablet nie dran, dass man diese Knöpfe oben, dass du irgendwie diese Positionszentrierung hast mit dem Knopf und rein und raus zoomen kannst. Ne? Das ist natürlich, da denkt man immer nie dran. Man nimmt immer zwei Finger und scrollt rein. Und wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, ist es natürlich im Regen auch ganz gut, dass man da noch physische Tasten hat.
Ja.
Und ja.
Dann mal eine Frage ja, an Torben. Mike vielleicht spontan. Ist der Chor vielleicht zu nah an irgendwas Elektronischem dran? Ich habe gerade die ganze Zeit immer überlegt, woher kommen deine Sprünge? Dass du irgendwie da Interferenzen hast von irgendeinem anderen Gerät, vom Einbau her?
Was meinst du jetzt mit Sprüngen? Sag
mal was. Du hattest ja gesagt, dass dein GPS-Signal da Sprünge hatte, ne? Dass du halt an Land gesprungen bist und dann wieder auf See gesprungen bist.
Ach so, ja, das war aber ein einziges Mal da, sonst habe ich da überhaupt nie Probleme. Ja. Also, nee, aber der
vielleicht
sitzt auch, der sitzt weit weg. Nee. Also okay. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Ne.
Okay, war jetzt nur eine Idee irgendwie.
Ja,
ne?
Ja.
Ich hatte erst die Idee, dass vielleicht der Kompass nicht richtig kalibriert war, aber das hast du gemacht. Ne? Wie funktioniert das? Das habe ich auch noch nie gemacht, natürlich.
Du, das ist, da muss man gar nicht viel erzählen. Man muss einfach auf Kalibrieren gehen irgendwie und dann führt er dich da durch ein Programm. Es wird so eine Kompassrose angezeigt, die muss sich bei einer konstanten Drehwinkel, kreisförmigen Fahrt, fühlt die sich dann mit so blauen Farben aus. Und wenn das komplett gefüllt ist, dann sagt er dir, du sollst jetzt nochmal deinen Kompasskurs ablesen wirklich und den da händig eintragen. Und wenn du dem einfach dieser Anleitung, die dir da vorgegeben wird, folgst, dann bist du nach 5 oder 10 Minuten damit fertig. Und dann ist das, also ist selbsterklärend. Ich könnte jetzt die Anleitung vorlesen, macht aber keinen Sinn. Also,
nicht schwierig. Eigentlich ähnlich wie jeder Autopilot, ne?
Genau.
Fährst du auch im Kreis für anderthalb Minuten oder so, einen großen Kreis fahren, ähnlich ist das auch, ne? Was Orca noch hat, die Segelperformance am Wind wird ja auch noch gemessen. Das musste auch mal absegeln, dass er dann eine Performance da noch nimmt. Das ist noch extra. Die nimmt er auch auf. Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, Mike.
Nee, aber ich vermute, dass ich dafür auch Winddaten brauche.
Ja, genau.
Richtig. Und meine Winddaten ermittle ich, indem ich tagsüber einfach so ins Masttop zu meinem Verklicker gucke und nachts mit einer Taschenlampe.
Okay.
Und wenn ich die Windstärke genau wissen möchte, dann habe ich noch so ein Handwindmesser, den muss ich aber immer erst suchen, weil der irgendwo unter Deck immer in irgendeiner Ecke liegt.
Ja, okay. Okay. Ja.
Genau. Aber das kann ich, da haben wir letztes Mal darüber gesprochen, über diese. Wireless Wind, die man da, also wenn man da so einen Wireless Windgeber installieren könnte. Das habe ich jetzt auch schon, als ich mal ein Boot so durchgedreht habe, ich auch gedacht, oh, das wäre schön, das würde ich auch gerne haben. Das wäre, glaube ich, wirklich mal ein Hund hat gebellt, ne?
Ja.
Ja, dann würde ich mal sagen, beschließen wir dann diese kleine Erfahrungsrunde mit dem Routing für heute. Wir haben übrigens beim nächsten Mal müssen wir mal gucken, ob wir das in anderer Runde machen, weil wir haben noch eine Frau, da verrate ich nicht, wer das ist, aber die baut gerade ihren Motor aufs Schiff. Das wird noch ein bisschen dauern, bis sie loskommt. Und Carsten weiß auch Bescheid, ne? Uns hat eine Mail erreicht von Carsten. Wo fahren die mit ihrer Pogo hin von?
Oh, nee.
Aber richtig heftige Reise, ne?
Ja, sag mal, weißt du das Bild besser?
Ich habe es vergessen. Aber Riesentour mit einer kleinen Pogo.
Mhm.
Und die nutzen es auch. Und der hat auch gesagt, ja, da kann ich mal erzählen und so und Fragen stellen und so. Vielleicht dann mischen wir die Runde beim nächsten Mal bunt durch. Mhm. Aber jetzt gehen wir alle erstmal segeln und gucken mal, ob beim nächsten Mal Mike nicht mehr gegen Hafenmauern fährt.
Wir treffen uns alle auf der Hafenmauer.
Genau. Ja. So Kleinigkeiten gibt es übrigens. Das komische Excel-Tabellen hatte ich gerade in Google Maps letzte Woche. Da bin ich nach Schleswig gefahren, so ein Boot. Und hatte vorher vergessen, ich habe ein Elektroauto, das ich noch laden wollte. War alles kein Problem. Ich dachte, gut, in Schleswig gehe noch ein Brötchen holen und dann stelle ich das Ding da ab. Mal gucken, wo eine Ladesäule ist. Und habe die im Navi auch rausgesucht, bin da hingefahren und fuhr der mich da durch die Stadt. Und dann stand ich vor einem großen Metallzaun. Ich hatte die Hausnummer angegeben und Google Maps meinte, du kannst von hier ran, ging aber nicht, ich musste einmal durch die Stadt fahren. Das kennt man, glaube ich, also wirklich, ich war genau auf der anderen Seite, das weiß natürlich Google dann nicht. Das kennt man auch, wenn man sagt, hier, keine Ahnung, so und so, Straße Nummer 17 und dann sagt er bei der 5, sie haben das Ziel erreicht und musst du noch 200 Meter weiterfahren. Vielleicht ist es einfach, vielleicht muss man damit leben, aber mal gucken, ich glaube, dass die das bestimmt in den Griff kriegen. dann habt ihr noch irgendwie, worüber ihr sprechen wollt, oder sind wir durch für heute? Kein Waveform. Niemand sagt was. Dann sind wir durch für heute, ne?
Dann sind wir durch.
Perfekt. Ja. Dann danke ich euch und wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald. Ciao, ciao.
Alles klar.
Vielen Dank. Ciao.
Tschüss. Ciao.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Segelreporter. Podcast Spezial.